Ich bin jetzt mit dem Teil fertig, der sich den Ursachen widmen soll. Und jetzt wäre erstmal die Frage, ob es einen Diskussionsbedarf gibt, bevor wir mit dem dritten Punkt weitermachen.
Ja. Für die Agrarsubventionen nur zu 99% mal auf. Also es gibt ja gewisse Sachen, zum Beispiel Kaffee, der so subventioniert wird bei uns oder dessen Produktion so subventioniert wird, dass das einfach unwirtschaftlich für, aber nicht wirtschaftlich günstig für die Erzeugerländer ist. Ja, und das kann sich bei uns ja nicht jeder leisten, nur noch im Fairtrade-Laden da zu kaufen. Das ist ja Luxus bei uns.
Also zu den Cash Crops habe ich nichts gesagt, ja, weil da kann man noch einen Nachtrag machen. Sie reden ja jetzt gerade über Kaffeeproduktion in Afrika, der fair bezahlt wird, also wo höhere Preise als marktüblich es gibt, bezahlt werden. Daneben gibt es ja in Afrika noch den ganzen Anteil von Produktion für den Weltmarkt, wo sie Kaffee, Baumwolle, Kakao herstellen. Das habe ich rausgelassen, weil das sprechen die Kritiker überhaupt nicht an. Und anscheinend ist es so, dass diese Produktion, also nicht die Fair Trade, sondern auch die, wo die Afrikaner zu Hungerlöhnen Sachen für Europa herstellen müssen, für eine gelungene Geschäftsgelegenheit halten und es überhaupt nicht angreifen wollen, weil da überhaupt irgendwelche Arbeitsplätze geschaffen werden. Also wenn es keine weiteren Beiträge gibt, dann mache ich halt mal weiter.
Ich weiß nicht, ich habe den Redebeitrag nicht gut verstanden, weil du hast gesagt, der Kaffee wird jetzt so subventioniert.
Bei uns, ja.
Oder aber das ist die Produktion. Der stimmt doch nicht. Der Kaffee wird doch nicht subventioniert.
Also, wenn wir hier
also in Europa wird gar kein Kaffee produziert. Weil
ja, das ist so.
Wir transportieren den.
Der wird aber dort auch produziert, auch von Konzernen.
Er wird dort, ich weiß nicht, von Konzernen produziert, mag sein, oder von sonst irgendwelchen Unternehmen, die halt Plantagen betreiben, und dann wird es von Chibo und solchen Großröstern in Riesenmengen bestellt und aufgekauft.
Das passiert aber nur auf den Machtstrukturen, dass das geht, sonst würde das nicht gehen.
Ja, da muss man sehen, was man damit sagen will. Ich kann schon sagen, das beruht, ja, worauf beruht es? Die kriegen die Preise, die sie kriegen, dadurch, dass sie als Großabnehmer sagen können, wenn ihr es uns nicht zu dem Preis gebt, kriegt ihr es gar nicht los und dann schaut ihr alt aus. In dem Sinn kann man sagen, ja, da beruht der Preis oder das Aushandeln des Preises, übrigens wie in jedem anderen Sektor auch, auf der Marktmacht der Nachfrager und auf der relativ geringen Marktmacht der Anbieter. In anderen Sektoren ist man mal umgekehrt, da haben wir die Anbieter mehr Marktmacht, dann schaut es für ihre Preise besser aus. Aber das Grundmuster ist halt, so schaut es mit dem Markt aus. Das würde ich nicht unter die Rubrik Marktverfälschung verbuchen, sondern da würde ich sagen, so funktioniert eben der freie Markt.
Weil es vor 100 Jahren lauter Polyminder waren, hat sich ja nicht sehr viel geändert.
Seit den Kolonialzeiten, sagt er, hat sich nicht sehr viel geändert. Naja, weil in dem Sinn, dass die dortigen Staaten auf eigene Rechnung wirtschaften dürfen und die Härte auf eigene Rechnung wirtschaften müssen. Vielleicht ist es ihnen in der Kolonialzeit sogar besser ergangen, wie die kolonialen Mächte darauf geachtet haben, dass wenigstens dort auch genug zustande kommt, damit die Ordnung aufrechterhalten bleibt. In vielen Ländern Afrikas bricht die Ordnung zusammen, weil die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, so gering sind, dass noch nicht einmal die Regierungen, also die Machthaber, also die Letzten sind oder die Ersten sind, die sich noch was abgreifen können, wenn es was zum Abgreifen gibt, noch nicht mal die kriegen genug Geld zusammen, um ihre Soldaten zu bezahlen und die Ordnung aufrechtzuerhalten.
Die Soldaten stabilisieren das ja nicht auch. Ne? Weil der Krieg ist ja letztendlich die Ursache dafür, dass die Leute alle da auf Power wohin gehen, wo sie vermeintlich Frieden finden wollen.
Lass mich den Satz noch dazu sagen, dann sind wir fertig, dann höre ich wieder auf damit. Krieg, ja? Sicher richtig. Der Bürgerkrieg ist eine total bedeutende Fluchtursache für den arabischen Raum und für Afrika. Sicher richtig. Aber auch Krieg, Bürgerkrieg in einem Land, damit wir das mal verstehen, zynisch gesprochen, Krieg zeigt an, wie wenig Macht die Zentralregierung hat. Nicht wie viel sie hat. Wenn sich gegenüber der Zentralregierung lokale Sondermächte aufbauen können, Milizen sich halten können, an Waffen rankommen und der Zentralregierung Paroli bieten können als bewaffnete Gruppen, dann zeugt es davon, wie wenig Soldaten die Zentralregierung bezahlen kann, wie wenig Waffen sie unter ihrem Kommando hat.
Das ist deswegen nicht besser.
Das ist nicht besser, nein, weil wir reden von was ganz Furchtbarem. Wir reden davon, dass der Frieden in dieser Welt tatsächlich auf dem durchgesetzten Gewaltmonopol beruht. Und dass alle Produktivität in Ländern das zur Voraussetzung hat. Und dass, wenn man in Afrika jetzt überall Bürgerkrieg sieht, dann ist es einerseits ein Zeichen dessen, wie wenig Reichtum zustande kommt, sodass noch nicht einmal die Regierungen genug davon haben. Und es zeigt auf der anderen Seite, dass tatsächlich alles Produzieren und Geschäfte machen auf diesem Gewaltmonopol, auf dem durchgesetzten Gewaltmonopol beruht.
Wobei vielleicht auch bei dieser Sache anzumerken ist, die unrühmliche Rolle der UNO-Truppen, die in Afrika auch keinen Frieden gestiftet haben, ganz im Gegensatz ihres Mandates. Und in dem dieswöchigen Spiegel ist ein Bericht, dass ein deutscher Verantwortlicher vor allen Dingen im Kongo-Gebiet, das ja furchtbare Bürgerkriege und Milizenaufstände hatte, dass hier jetzt das Mandat der UNO verstärkt wurde, indem auch eben die Zentralmacht zu stärken sei und auch mit rigorosen militärischen Mitteln die Konflikte zumindest eingedämmt werden. Also auch diese ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen haben natürlich in dem Thema sekundär Wirkung. Nur als Anmerkung gedacht.
Ende.
Ja.
Reden Sie Lampedusa. Die meisten sind aus Ostafrika, wo die da sterben, und das ist die Flucht des, nicht wegen die Kapitalismus oder so, da ist keine Freiheit, und diese Flucht ist nicht wegen wirtschaftliches Probleme, sondern wegen die Freiheitsprobleme und System, da ist die Krieg und dieser Diktator, da macht der alles, seine Macht ist, das Geld, alles, egal was in dem Land gibt, ist, gehört den Regierung. Und die Menschen haben gar nichts von dem, was in dem Land haben. Sogar können nicht auch ihre Fisch fischen und essen. Und das ist die, in Lampedusa sterben meistens die aus Eritrea, nicht aus den anderen Ländern. Okay, das ist in Afrika allgemein, aber es ist die meisten, sterben mehr als 2000 im Jahr, die sind aus Eritrea. Zum Beispiel, wo die letzte Mal ist, die 359 sind aus Eritrea. Und das Land ist schon wegen der Diktatorregierung, nicht wegen Wirtschaftliches. Die haben keine Freiheit und das Leben ist so schwer.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ja, haben Sie doch zwei Sachen gesagt. Also die Dame ist eingestiegen und hat gesagt, in Ostafrika sind die Fluchtursachen andere, da wären es nicht wirtschaftliche Gründe, sondern politische Gründe, weil es dort nämlich Bürgerkrieg gibt und weil dort die Herrschaft die ganzen Gelder einstreicht, weil dort also Unfreiheit herrscht und daraus war Ihre Behauptung, wenn ich das richtig wiedergebe, dass es die Freiheit das der Grund ist, warum die dort weggehen und nicht wirtschaftliche Gründe, ja? Weil man, dazu möchte ich aber schon sagen, ich glaube, dass das überhaupt gar kein Gegensatz ist, was da gesagt worden ist. Dass dort so wenig Geschäftsbedingungen vorliegen, dass sich die Staatsführung an dem wenigen bereichert, was es in dem Land gibt, und bei der Bevölkerung überhaupt nichts übrig bleibt. Das hat ja in Ihrer Rede auch drin gesteckt. Die Seite, die heimischen Potentaten nehmen keine Rücksicht auf die Landbevölkerung, selbstverständlich. Aber auch dazu muss man ja sagen, das hat doch auch seinen Grund da drin, dieses Abgreifen von Bestechungsgeldern, von Lizenzgebühren, dass es anscheinend so ist, dass es Länder gibt, wo sowieso überhaupt gar kein anderes Geschäft vorliegt, an dem sich der Staat bereichern könnte, seinen Reichtum nicht nur für den Luxus, auch für die Staatsaufgaben. Und insofern passt es sehr gut und ist, meine ich, kein Einwand gegen die hier gemachte Behauptung, dass das Elend von Afrika an der Nichtbenutzung durchs Kapital liegt. Auch an vielen Bürgerkriegsgebieten. Heute war wieder ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung über den Kongo und den Abbau von Zinnerz, wo es heftige Bürgerkriege gibt um die Abbaugebiete. Das hat auch seinen Grund da drin, dass das die einzige Reichtumsquelle dieses Staates gibt und es eben dann konkurrierende Bevölkerungsanteile, Rebellen gibt, die sich genau darum streiten, diese Pfründe in die Hände zu kriegen, weil es sonst keine andere Möglichkeit gibt, sich zu versorgen, an Geld zu kommen, den Herrschaftsapparat zu unterstützen. Ja.
Ja, dazu muss man sagen, dass halt viele Player auf dem Gebiet sind. Ne? Gerade zu Eritrea muss man ja sagen, dass vormals das eine linke marxistische Regierung war, was zurzeit ist, bin ich nicht informiert. Aber vorher war das eine Freiheitsbewegung, die links und marxistisch war. Ne? Und dann muss man dazu sagen, in Ostafrika spielt eben auch China eine große Rolle. Die kaufen sich im großen Stil Ländereien, überführen ihre eigene Bevölkerung dahin, genauso wie Sie gesagt haben bezüglich der Rohstoffabbau. Ne? So macht es aber China nicht nur mit den Eliten, sondern die lassen auf diesen Landgebieten ihre eigene Bevölkerung arbeiten. Ne? Die wird da en masse hin transferiert.
Die Frage ist nur, wofür steht das? Steht jetzt das dafür, dass man China raushalten muss?
Es steht das Gleiche wie in Europa auch.
Ja, eben.
Der Kapitalismus in China unterscheidet sich in nichts von unserem. Ne? Aber man muss das bloß so mal erwähnen. Ne?
Verstehe ich das richtig? Das soll heißen, da findet zwar eine Benutzung für eine Reichtumsproduktion statt, aber die führt gar nicht zu irgendeiner Sache, Bereicherung vor Ort.
Genau, halt lokal für die Bevölkerung entsteht nichts, im Gegenteil, es entstehen Fluchtursachen.
Ich glaube, zu dem Thema, sind es die Chinesen oder sind es die Deutschen oder sind es die Europäer, ich glaube, da wird auch im dritten Punkt nochmal drauf eingegangen.
Ich will eins nochmal, weil im Vortrag ist jetzt oft von die Rede gewesen, dass in Afrika was fehlt. Genau so ist es, ja, da fehlt was. Aber das Argument war nicht, dass wir sagen, da müsste mehr Kapital hin. Also was quasi damit die Lösung wäre, mehr Kapital nach Afrika, dann ist doch alles gut. Sondern es sollte gezeigt werden, das Fehlen, das ist nicht einfach ein Fehlen, sondern das sind genau die Kalkulationen derer, die man da als Hilfeshelfer sich denkt, wenn man wünscht, dass da mehr Kapital hin soll. Wie ausgeführt wurde, das, und die benutzen ja auch Afrika, halt nach dem, was sich in Afrika für sie lohnt. Und das sind genau die aufgezählten Felder, die besprochen worden sind. Und es ist eben ein Widerspruch, sich zu denken, ja, das Kapital benutzt sie jetzt zwar nicht und ist als Helfershelfer anzurufen und nicht die Kalkulationen, die das Kapital hat, zur Kenntnis zu nehmen und was da überhaupt dann das Leben der Leute und das Überleben der Leute untergeordnet ist. Eben der Brauchbarkeit für die kapitalistische Reichtumsvermehrung. Und gemessen daran muss man das harte Urteil des Kapitals festhalten. Weite Teile der afrikanischen Bevölkerung sind überflüssig für die kapitalistische Reichtumsvermehrung. Die sind überflüssig gemessen an dem Zweck, nämlich dass man halt aus dem Geldreichtum alle Ressourcen mobilisiert, um mehr draus zu machen.